NDR Kultur à la carte.
Mit Marion Kuchenny und einem Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, denjenigen ein Gesicht zu geben, die dem Schrecken des Holocausts entkommen konnten. Seit 2014 fotografiert Luigi Toscano diejenigen, die die Vernichtungslager überlebt haben, und er zeigt diese Bilder überall auf der Welt. Herr Toscano, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Schön, ich freue mich.
Kanakenkind. So heißt Ihr Buch, in dem Sie Ihre Lebensgeschichte erzählen. Es ist eine Geschichte, die, wie der Name schon vermuten lässt, an vielen Stellen sehr, sehr schwierig ist. Wie haben Sie damals als Kind reagiert, wenn man Sie so oder anders bezeichnet hat als Kanake?
Das hat wehgetan, ganz einfach, weil das war nicht freundlich, die Gesichtsausdrücke, die da entstanden sind bei den Menschen, die uns so beschimpft haben, die waren hässlich, ganz einfach. Und das hat sich ganz tief in mir, in uns einfach eingeprägt. Und ja.
Sie sind in Mainz geboren. Sie haben dort im Stadtteil Budenheim mit Ihren Eltern gelebt, die beide als Gastarbeiter aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Wie war das damals für Ihre Eltern?
Ich denke, auf der einen Seite haben die bestimmt ganz viel Hoffnung gehabt, nach Deutschland zu kommen, weil dort gab es eine Perspektive, dort gab es Arbeit. Beide konnten Geld verdienen, konnten irgendwie sorgen, aber zunehmend, glaube ich, hat es dann angefangen eben, dass sie beide überfordert gewesen sind. Und daraus ist eben ganz viel Negatives entstanden, also ganz viel Gewalt dann letztendlich auch, ganz viel Alkoholsucht. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Kindheit eben nicht so besonders schön war.
Wie war Ihr Leben als Kind?
Irgendwie stand ich immer unter Alarmbereitschaft sozusagen. Das war dadurch, dass mein Vater so ziemlich gewalttätig war. Meine Mutter war auch gewalttätig, aber auch überfordert letztendlich. Und das Ganze wurde dann potenziert mit dem Alkohol. Also wenn Alkohol im Spiel war, dann war das total schlimm gewesen. Und was mich am meisten und bis heute geprägt hat, war einfach diese Brutalität von meinem Vater. Der hat keine Rücksicht genommen. Der hat keine Rücksicht genommen auf ein kleines Kind, was blutend irgendwo dann in der Ecke lag. Und da habe ich manchmal heute noch zu knabbern, muss ich zugeben.
Die Alkoholsucht Ihrer Eltern, die Schläge, der Mangel überhaupt, das hat dann alles dazu geführt, dass Sie zwischenzeitlich auch mal in einem Heim untergebracht wurden. Jetzt denken vielleicht einige, oh, Kinderheime in den 70ern und 80ern in Deutschland, das war sicher nicht so schön. Aber für Sie war das ein bisschen anders, ne?
Es war wunderbar. Es fing an mit Struktur. Ich habe Strukturen beigebracht bekommen. Ich habe regelmäßig was zu essen bekommen. Ich habe saubere Kleidung bekommen. Ich habe den Begriff Hygiene beigebracht bekommen. Es war natürlich fremd irgendwo, weil wir waren viele und es war manchmal auch schwierig eben. Aber ich bin da regelrecht aufgeblüht. Ja, es war für mich eigentlich das, was ich mir unter Familie vorgestellt habe.
Mit welchen Gefühlen sehen Sie Ihre Eltern heute aus der Rückschau?
Auf der einen Seite tun sie mir noch beide einfach auch irgendwo leid, dass sie das erfahren mussten, dass sie eben in diese Spirale hineingeraten sind. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass man, wenn fremde Menschen zu uns kommen, dass sie einfach so ein paar Grundlagen mit auf den Weg bekommen. Und ich denke, einer dieser Grundlagen ist eben die Sprache zum Beispiel. Und die ist ganz wichtig, um sich mitzuteilen und auch wahrscheinlich am gesellschaftlichen Leben auch teilzunehmen, weil das kann dazu beitragen, dass verschiedene Konflikte einfach auch sich auflösen können oder Probleme, die entstehen, die können dadurch vielleicht auch bewältigt werden.
Wie hat sich das für Sie angefühlt als Kind oder anders? Wie schmerzhaft war es, irgendwie nicht dazu zu gehören?
Das war ganz, ganz furchtbar. Das fing ja damit an, dass wir nicht die Räume gekriegt haben, wir Kinder, die wir gebraucht hätten einfach. Ja, nicht die Förderung, die wir gebraucht hätten, ganz einfach. Ja, also so, bei mir hat man überlegt, ob man mich nicht auf eine Sonderschule irgendwie steckt, weil einfach ich nicht in dieses Grundschulsystem oder in dieses Schulsystem gepasst habe, weil ich teilweise nicht so viel begriffen habe. Aber Gott sei Dank habe ich auch da an der richtigen Zeit und auch am richtigen Ort Menschen getroffen, beziehungsweise Lehrer oder Lehrerinnen, die mich da trotzdem mit durchgeschleift haben irgendwie und es irgendwie auf sich genommen haben.
Wenn Sie jemand heute fragt, wo gehörst du hin? Was würden Sie ihm antworten?
Wenn ich gut gelaunt bin, dann sage ich oft gerne, ich bin da, wo ich gerade bin, da bin ich gut aufgehoben gerade. Und wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann sage ich immer, ich sehne mich nach dem, wo ich hingehöre, nach wie vor. Und das ist eben dieser Konflikt, weil wir wollen ja Teil dieser Gesellschaft sein oder wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Und jeder macht es auf seine individuelle Art und Weise. Ich mit meiner Arbeit. Aber auf der anderen Seite bekommen wir knallhart die Realität zu spüren. Und die knallharte Realität ist zum Beispiel, ich versuche die ganze Zeit deutscher Staatsbürger zu werden, aber es gelingt mir nicht, weil ein deutscher Standesbeamter hat meinen Namen falsch geschrieben. Und deswegen ist es unheimlich schwierig, eben das gerade zu biegen. Also man kann es gerade biegen, das bedeutet aber, man muss einen sehr großen verwaltungstechnischen Aufwand üben sozusagen. Und mein offizieller Status in Deutschland ist heute, Achtung, unbefristet geduldet. Ich würde mir mal wünschen, wenn einer kommen würde und sagen würde, hey Mensch Luigi, schön, dass du da bist und hast du nicht Bock, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen? Wir würden sie dir gerne geben. Aber das ist das, was ich so vermisse einfach. Wann kommt endlich mal dieses Normale irgendwie? Und das sind so Kleinigkeiten. Und ich denke, vielleicht haben wir als Gesellschaft irgendwann mal die Möglichkeit, dass sich das einfach integriert sozusagen. Wobei ich hasse ja dieses Wort Integration.
Was hätten Sie stattdessen lieber?
Ein anderes Wort für Integration, ja. Weil wir sind schon da. Ja. Erkennt uns doch gleichwertig an. Ja.
Jetzt gibt es Wunschmusik aus Italien. Sie haben uns das mitgebracht. Tiziano Ferro ist ein sehr beliebter Sänger und Songschreiber dort. Wie gut ist Ihr Italienisch?
Sagen wir es mal so, also ich liege so bei 60%. Hm. Und wenn ich wirklich dort bin, und sehr viel im Austausch bin mit Italienern, dann kann ich schon auf 80 hochgehen.
Dann können Sie uns den Titel aber sicher auch ohne weiteres übersetzen. Regalo più grande.
Geschenk groß heißt es, oder ein großes Geschenk oder ein noch größeres Geschenk. Ich liebe übrigens Tiziano Ferro.
Dann hören wir ihn jetzt.
Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi. Sei contenta e non fingi, in questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, e di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai, e se arrivassi ora alla fine che sei un burrone, non per volermi odiare, solo per voler volare. Se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita, resta.
possa pensare a te, ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non si è arreso.
Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
Suchtprobleme. Auch das ist etwas, das sich oft durch ganze Familiengeschichten zieht. Auch bei Ihnen, Luigi Toscano, war das so. Ihre Eltern waren alkoholkrank und auch Sie sind in die Abhängigkeit gerutscht. Und nicht nur Abhängigkeit von Alkohol.
Ja, das war ein sehr, sehr, sehr dunkles Kapitel in meinem Leben. Ich bin ja gleich mit dem schlimmsten aller Drogen eingestiegen, nämlich mit Heroin. Und das hat zu einer ziemlich schnellen Abhängigkeit geführt, zu einer ziemlich schnellen Verfall. Und es ist wahrscheinlich so ein klassischer Weg irgendwie, den man da geht. Also wenn man so geprägt wird von zu Hause, dann ist der Griff nach was, was dich betäubt, irgendwie nicht so weit. Ja. Und warum ich eben in diese Extreme abgerutscht bin, das weiß ich bis heute nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich ein Charakterzug von mir, wo ich witzigerweise in dem Moment keine Angst habe, ja, oder keine Angst hatte. Ja.
Ihre Heroinsucht hat Sie unter anderem auch ins Frankfurter Bahnhofsviertel geführt, wo Sie teilweise auch gelebt und übernachtet haben, also richtig sich dort auch länger aufgehalten haben.
Ja. Das ist die Verwahrlosung pur. Ja, man ist ständig auf der Suche nach einem neuen Schuss sozusagen. Und da nimmt man so vieles in Kauf. Ja, da ist es einem egal, ob man jetzt da oder dort schläft oder dahin vegetiert, sondern es ist wirklich, das ist die Endstufe.
Und was hat Ihnen da wieder rausgeholfen?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mal wieder mit einer Überdosis im Krankenhaus eingeliefert worden bin und den ganzen Wahnsinn überlebt habe. Da war eine Krankenschwester, die war so selbstlos, so lieb einfach. Ja. Und ich konnte mich ja kaum bewegen und die hat mich ja pflegen müssen, die hat mich ja gewaschen und hat mich dann auch rasiert. Und dann hat sie mir den Spiegel quasi, hat sie gemeint, guck mal, Herr Toscano, wie schön ich dich rasiert habe, ohne dich zu schneiden. Und das war dann der Moment, wo ich dann in das Spiegelbild geguckt habe und wirklich vor mir selber erschrocken bin. Und dann habe ich genau gewusst, Luigi, wenn du jetzt weitermachst, dann ist es aus. Ja. Ja, obwohl ich ja das Aus gefordert habe. Ja, ich wollte ja nicht mehr. Ich habe keine Perspektive mehr gesehen. Ja, und mir war das eigentlich alles egal. Aber in dem Moment war das nochmal so eine, keine Ahnung, im wahrsten Sinne des Wortes, den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen. Und ich habe viele Hürden noch nehmen müssen. Ich war lange eingesperrt noch in der Psychiatrie. Und das ist auch so, wenn du in der Psychiatrie, in der geschlossenen landest, dann ist es auch eine Form von Hölle dort. Und die Hölle bin ich dann wirklich mehrere Monate durchgegangen. Und auch da hatte ich dann wirklich den einen oder anderen Menschen, der an mich geglaubt hat irgendwie. Ich weiß nicht warum. Meine Perspektiven waren mehr als null.
Der 7. März 1994, das war der Tag Ihres persönlichen Neubeginns. Sie nennen das Ihren Clean Birthday, also den Beginn eines anderen Lebens, über das wir gleich noch ausführlicher sprechen werden, mit Luigi Toscano. Rohrschlosser, Türsteher, Fensterputzer, Aushilfskoch, Heil- und Erziehungspfleger, Mediengestalter für Printmedien. Das alles hat Luigi Toscano in seinem beruflichen Leben mal gemacht, bis er zu dem kam, was er heute tut, fotografieren und Filme drehen, Herr Toscano. Und das Fotografieren, das haben Sie faktisch in einem Kurs an der Volkshochschule gelernt. Wie kam das?
Das war so witzig, weil ich bin so durch Mannheim getigert und bin dann an so einem Kaufhaus vorbei und da stand eben eine Kamera im Angebot sozusagen und ich war voll überzeugt, dass ich da jetzt voll der Fotograf bin und ich habe dann den Film quasi abgegeben und damals musste man noch so ein paar Tage warten, also heute geht es ja viel, viel schneller und bin dann mit Vorfreude da in den Laden und der den entwickelt hat, der hat mich schon so komisch angeguckt irgendwie und ich gucke mir die Bilder an, das war eine Vollkatastrophe und ich war so enttäuscht und meine damalige Freundin, die Silvia, wir haben dann gemeinsam den Katalog der Volkshochschule uns angeschaut und sie hat dann so ein paar Notizen gemacht und hat dann gesagt, hör mal, da ist ein Kurs und da ist ein Kurs und guck mal da gibt es auch einen Kurs für Grundlagen der Fotografie sozusagen. Und Das hat mich so gefuchst, ja. Ich wollte dann in dem Moment, wollte ich aber nicht mein Gesicht vor Silvia verlieren. Da habe ich gesagt, ich melde mich da jetzt an, ja. Und dann habe ich dort angerufen, habe irgendwie, ich glaube, 35 Mark damals irgendwie bezahlt. Und ich kann mich noch genau an meine erste Stunde erinnern. Ich saß dann da mit, glaube ich, 4 oder 5 Hausfrauen und 2 Studentinnen und der Herr Meier. Der Herr Meier war mein Dozent sozusagen und hat uns die Grundlagen der Fotografie beigebracht. Und da ist was passiert, was bis heute anhält, nämlich die Faszination für die Fotografie.
Ja.
Es war wirklich so. Ich habe dann begriffen für mich, dass ich da gerade ein wunderbares Werkzeug an die Hand kriege, wo ich so ein bisschen meine Fantasie, meine Vision, was immer irgendwo in mir gesteckt hat, auch als kleines Kind, wo ich versuchen möchte, das rauszulassen. Ich habe mir ganz viele Bilder vorgestellt, auch früher als Kind. Sprache war ja bei mir nicht so, sondern es waren viele Bilder. Und Bilder konstruiere ich heute noch in meinem Kopf, um mich zum Verständnis zu bringen oder zu verstehen zu geben. Und das macht mir große Freude.
Und mit der Fotografie kam dann auch irgendwann die Idee, die Menschen zu porträtieren, die den Holocaust überlebt haben. Woher kommt Ihr besonderes Interesse für gerade diesen Teil der deutschen Geschichte?
Ich erwähne das ja auch in dem Buch, dass meine Schulbildung jetzt nicht die besonders beste war. Also ich bin ja mehr oder weniger auf einer Hauptschule gelandet und hatte ja auch vorhin erzählt, dass ich da immer irgendwie Glück hatte, dass ich da durch bin und so. Aber wir sind dann natürlich auch an das Thema Holocaust irgendwie hängen geblieben, was jetzt nicht viel war, ja. Aber mich hat es so berührt eben. Mich hat es so, ich will nicht den Begriff fasziniert sagen, aber es hat mich gepackt einfach, ja. Es hat mich geschüttelt, es hat mich
bewegt,
ganz einfach, ja. Und ich hatte so viele Fragen und ich habe versucht, selber herauszufinden, was ist da passiert einfach. Und wenige Zeit später, also was heißt wenige Zeit später, etwas später dann, hatte ich dann die Gelegenheit, zusammen mit Silvia in Auschwitz zu sein und kann mich noch genau erinnern, ich stand vor diesem Riesenberg von Kinderschuhen und ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte nicht begreifen, warum Kinder ermordet worden sind, ja. Und das hat so wehgetan und ich konnte nirgendwo hin mit meinen Gefühlen, ja. Ich weiß noch, ich und Silvia, wir standen da völlig hilflos. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt und viel später dann, als die Umstände so waren, dass ich dann gesagt habe, ich möchte dieses Thema fotografisch festhalten. Das hat mich dann eben daran erinnert, was ich da erlebt habe, ja.
Die Idee ist ja jetzt das eine. Wie sind Sie denn an die Menschen rangetreten, die Sie fotografieren wollten? Beziehungsweise wie haben Sie die überhaupt ausfindig gemacht? Also wie kamen diese Kontakte zustande?
Also auch da völlig naiv, ja. Also wir, das heißt Julia und Holger, zwei Freunde von mir, wir haben angefangen, Institutionen anzuschreiben, ja, und haben denen geschildert, was ich da so vorhabe. Wir haben unheimlich viele E-Mails geschrieben, ja, und wir haben uns nur gewundert, dass nichts zurückkommt. Also es kamen keine Antworten irgendwie. Und irgendwie haben wir dann festgestellt, irgendwas machen wir falsch, ja. Entweder ist unsere Idee so schlecht oder meine Idee so schlecht, dass die keiner haben will, oder irgendwas ist komisch, ja. Und zeitgleich hatte ich dann die Gelegenheit, in Mannheim gibt es ja auch eine Gedenkstätte. Da gab es auch mal ein Arbeitslager. Und die Menschen haben mich angeschrieben, haben gesagt, pass auf, Luigi, wir haben jedes Jahr einen Gedenktag. Und es kommen ehemalige Zwangsarbeiter zu uns zu Besuch. Vielleicht kannst du sie porträtieren, aber wir können es dir nicht versprechen. Und dann hatte ich die Gelegenheit eben diese, ich nenne sie immer liebevoll Opa oder Oma. Ja, und dann hatte ich diese Gelegenheit eben, die 5 Opas kennenzulernen. Wir saßen dann da in der Lobby und die konnten sich auch nicht vorstellen, was ich mache, ja, oder beziehungsweise was ich vorhabe. Und jetzt müssen Sie wissen, ich hatte zuvor noch ein anderes Projekt gemacht, nämlich Heimatasyl, wo ich Flüchtlinge eben porträtiert habe und die hingen noch zu dieser Zeit an der Feuerwache in Mannheim. Und die Männer haben dann kurzerhand entschieden, okay, wir steigen jetzt ins Taxi und fahren da jetzt hin. Und es war ein Bild, das werde ich nie vergessen. Schade, dass das keiner fotografiert hat. Da waren 5 Männer, die das Schlimmste in ihrem Leben erfahren haben und schauen auf Menschen, die auch Schlimmstes erfahren haben, ja. Und da hat dann einer gesagt, hey Luigi, das ist sehr gut, das wollen wir auch. Und das war der Anfang. Und mit den ersten Bildern haben wir nämlich Folgendes gemacht. Wir haben unser Konzept nochmal überarbeitet. Wir haben Visualisierung angehängt, wie ich mir das vorstelle. Und dann gingen die Türen auf. Und dann war es nämlich dann so, anfangs sind wir ja dem Projekt hinterhergelaufen, aber dann ist das Projekt uns hinterhergelaufen, weil sich Menschen dann aus der ganzen Welt bei mir gemeldet haben. Das war großartig.
Und bevor wir jetzt über die vielen Menschen sprechen, die seitdem vor ihrer Kamera gesessen haben, gibt es nochmal Wunschmusik von Depeche Mode. Das ist eine Band, die Sie schon lange musikalisch durch Ihr Leben begleitet.
Ich habe ja viele Jobs gemacht, wie Sie es vorhin ja auch gesagt haben. Und einer meiner Jobs war zum Beispiel, ein Freund von mir hat eine Merchandising-Firma aufgemacht und irgendwie, dass dann ein Anruf kam aus England und haben mich dann gefragt, hey Luigi, hättest du nicht Lust auf Depeche Mode, auf die Welttournee mitzugehen? Und ich so, klar, mache ich, aber unter einer Bedingung, wenn ich fotografieren darf. Und die gesagt, ja, du kannst mit fotografieren. Und ich weiß noch, dann am ersten Tag, da war der Tourauftakt 2004, das werde ich nie vergessen. Und die Tour hieß Playing the Angel Tour. Und ich musste nochmal zum Tourmanager. Und die haben gesagt, hey Luigi, nice to see you und schön, dass du da bist. Und du machst einen tollen Job. Du darfst fotografieren, allerdings nicht die Band. Aber es war trotzdem fantastisch. Und ich hatte schon vorher auch eine Verbindung zu Depeche Mode. Und das war ganz seltsam für mich, im Catering zu sitzen und plötzlich läuft Dave Gahan an dir vorbei und sagt, hey, hallo Luigi, wie geht's? Und ich so, oh, krass.
Dann gibt's jetzt einen Song, der zu Ihrem beruflichen Lebensthema passt. Depeche Mode und Photographic. Gegen das Vergessen, so heißt das Projekt, das der Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano 2014 auf den Weg gebracht hat mit den Bildern von Überlebenden des Holocaust. Inzwischen sind, Herr Toscano, glaube ich, fast 600 dieser Porträts zusammengekommen und Sie waren dafür überall auf der Welt unterwegs. Hunderte Menschen, hunderte Schicksale und Geschichten. Wie bewältigt man sowas? Also jetzt nicht nur logistisch, sondern vor allem emotional.
Ich habe das oft nicht ausgehalten, weil es so schlimm war. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich geweint habe mit diesen Menschen. Und da kannst du nicht einfach aufstehen und weglaufen irgendwie oder wegrennen. Ich wäre am liebsten weggerannt. So schlimm waren diese Geschichten. Und wurde regelrecht krank. Ich habe einen Hörsturz bekommen. Ich habe Schluckprobleme bekommen. Ich habe wusste nicht, was vorne und hinten mehr ist. Ich weiß noch, meinen ersten Zusammenbruch hatte ich in Moskau. Vielleicht kann man sich das nicht richtig vorstellen, aber wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, der wirklich dazu verurteilt war, zu sterben und mit ansehen musste, wie seine Mutter oder sein Vater erschossen wird, ja, oder wie seine kleine Schwester vergast wird, ja, dann ist das nicht einfach eine Szene aus einem Film irgendwie Hollywood-mäßig, sondern das ist real, ja, weil dieser Mensch, der dir das rüberbringt, der ist pur, der ist kein Fake. Und was machst du? Du nimmst es ja auch an irgendwie, ja, das überträgt sich ja auch auf dich sozusagen, ja, und mir blieb nichts anderes übrig, als manchmal die Menschen anzufassen, ja, so, das habe ich oft gemacht, obwohl ich dachte, man braucht immer so eine höfliche Distanz irgendwie, aber konnte mit den Menschen einfach eine ganz andere Verbindung eingehen und, also ich stand auch kurz davor aufzugeben, ja, ich dachte, das war's jetzt, ja, also ich bin nicht mehr in der Lage zu fotografieren. Aber ich habe dann auch da wieder tolle Menschen gefunden. Unter anderem meine ehemalige Therapeutin und eine weitere Therapeutin haben mich da ganz gut rausgeholt und mir geholfen. Und diese Haltestellen, die benutze ich heute noch. Ja? Und es ist unheimlich wichtig, wenn man wirklich in so eine Einbahnstraße gerät, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da Hilfe holt. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Margot Friedländer war auch unter denen, die Sie porträtiert haben. Wie erinnern Sie sich an sie?
Ich habe Margot geliebt. Also Sie müssen wissen, das war in einer Zeit, da war Margot noch gar nicht so prominent in der Öffentlichkeit. Ich habe nur mitbekommen, hey Luigi, da ist eine witzige Dame, die steht manchmal mit ihren Freundinnen vor dem KDW und gehen dann Kaffee trinken und die ist ganz zauberhaft. Das war in der Zeit, da kam sie gerade aus Amerika zurück oder hat sich entschieden, aus Amerika zurückzukommen. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, sie kennenzulernen, habe gesagt, Frau Friedländer, ich mache das Projekt und sie hat mich ganz warm aufgenommen, das werde ich nie vergessen, ihre Wärme, ja, also so dieses Herzliche und dann habe ich ihr kurz erklärt, was mein Projekt ist und dann hat sie nur geschwärmt dafür, sagt sie, Luigi, das ist wunderbar und natürlich kannst du kommen und mich porträtieren und dann durfte ich sie sogar zu Hause besuchen, ja, und sie hat Dinge gemacht, die heute sich widerspiegeln in der Gesellschaft. Als ich die Ausstellung in Berlin eröffnet habe, meine erste Ausstellung in Berlin, dann wurden wir unterstützt vom Haus der Wannsee-Konferenz, nämlich mit jungen Menschen, die durch die Ausstellung geführt haben in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Arabisch. Und da kann ich mich noch erinnern, da war eine junge Palästinenserin, die Esra, ja, eine Palästinenserin, die sich dem Thema zugewandt hat. Und sie war gekleidet mit ihrem Kopftuch. Und ich weiß noch, wir saßen, also Margot in der Mitte, Esra rechts von ihr und ich links von ihr. Und dann hat sie uns an den Händen genommen. Das werde ich nie vergessen. Dann hat sie gesagt, Kinder, wir haben alle das gleiche Blut. Ja? Es gibt kein christliches Blut. Es gibt kein jüdisches Blut. Wir sind alle gleich. Wir müssen uns nicht lieben. Aber wir können uns respektieren, wir können miteinander leben. Und das ist wichtig. Und ich werde diesen Moment werde ich nie vergessen, weil es einfach später einfach auch so eine Kraft bekommen hat, dieses Bild. Dieses Bild gibt es wirklich, wo wir da sitzen. Und wir waren völlig berührt einfach von Margot, weil sie so weise klang, ja, für einen Menschen, der wirklich alles verloren hat in ihrem Leben und trotzdem nicht verbittert irgendwie geblieben ist oder in Verbitterung geraten ist. So. Und sie hat ein ganz einfaches Werkzeug dafür eingesetzt, nämlich Liebe. Ja. Ich weiß noch, ich durfte die Ausstellung auch an verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland zeigen und unter anderem auch in Berlin und da war sie eingeladen als Ehrengast. Und was ich damit sagen will, diese Symbolik, ja, also undenkbar, überhaupt so eine Ausstellung an deutschen Bahnhöfen zu zeigen.
Bilder an Bahnhöfen auszustellen. Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen. Das ist was wirklich sehr Besonderes, weil man sich denkt, ja, solche Porträts, die findet man in irgendwelchen Galerien, in irgendwelchen Museen, in irgendwelchen repräsentativen Räumlichkeiten. Nein, Sie haben den öffentlichen Raum gewählt für diese sehr besonderen Porträts. Warum war Ihnen das so wichtig?
Weil mir klar war, genau was Sie sagen, diese Menschen, oder es wären wenige Menschen, in die Galerien gekommen oder in die Museen oder in die Institutionen, weil da kommen immer die Menschen hin, die sowieso sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich wollte die Menschen, alle Menschen erreichen, egal rechts, links, oben, unten, quer oder wie auch immer. Ich wollte alle Menschen erreichen. Deswegen war es mir wichtig, ich gehe zu den Menschen. Ja, und deswegen, alle haben immer die Augen gerollt, wenn ich so witzige Ideen hatte, wo ich überall ausstellen möchte. Wie zum Beispiel in Washington am Reflecting Pool. Ja, das ist eins der symbolträchtigsten Orte in Amerika, wo unter anderem auch Martin Luther King diese berühmte Rede gehalten hat. Nee, der Luigi will dort seine Ausstellung machen. Und keiner hat mir geglaubt, dass mir das gelingen wird. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe dann, ich bin natürlich naiv, wie ich bin, habe dann wieder einen Brief geschrieben an den deutschen Botschafter.
Scheint ja gut zu funktionieren.
Anscheinend. Der hat es natürlich weiter runterdelegiert an den Kulturattaché. Und dann sage ich, hey, lassen Sie uns doch schauen, ob wir einen Termin kriegen bei demjenigen, der das zu verantworten hat, nämlich dem Parkdirektor, also dem Direktor vom National Park Service. Und dann hat er so geschmunzelt und hat gesagt, ach, na ja, dann probieren wir es mal. Ja, und dieses probieren wir mal, das hat ziemlich lange gedauert. Und dann irgendwann rief mich Dr. Buchwald an und hat dann gesagt, passen Sie auf, wir haben einen Termin. Und ich bin dann extra nach Washington geflogen und dann anstelle von einem Direktor hat mir eine Direktorin quasi, hat mich empfangen. Und es war die Jane Nixon, weil werde ich nie vergessen. Und dann das Erste, was mich Frau Nixon fragt, Luigi, what you want? Habe ich gesagt, hey, Miss Nixon, ich möchte gerne die Genehmigung haben, um meine Bilder auf beiden Seiten des Reflecting Pools zu zeigen. Und wissen Sie, was sie mir geantwortet hat? Why not? Und das war das Gespräch. Und der Dr. Buchwald ist in Ohnmacht gefallen übrigens. Der konnte es nämlich nicht fassen.
Sie waren in den USA und zwar nicht nur in Washington. Sie waren in Frankreich, Italien damit unterwegs, der Ukraine. Und in Wien mussten Sie erleben, wie Unbekannte einige ihrer Porträts beschädigt haben. Das hat allerdings auch wieder zu einer großen Welle der Solidarität geführt.
Das, was passieren wird, haben wir ja immer irgendwo geahnt. Aber wir hatten Angst davor oder ich hatte Angst davor. Ja. Und dass es dann so heftig wird, das war schlimm, ganz einfach. Ja. Ich weiß noch, als der erste Anschlag war bei der Ausstellung in Wien und auch an so einem prominenten Ort, nämlich an der Hofburg am Ring, wo ich mir vorgestellt habe, da wird nicht schon nichts passieren, ja, aber ausgerechnet da habe ich darauf bestanden, dass wir nichts sagen, ja, ich wollte den Zauber der Eröffnung einfach nicht zerstören, ja, das müssen Sie wissen, ich hatte zu der Zeit 3 Ausstellungen gleichzeitig auf der Welt, also ich hatte in Mainz eine Ausstellung und in San Francisco eine Ausstellung, ich musste hin und her tingeln sozusagen, weil logischerweise musste ich ja die Ausstellung in Mainz eröffnen, dann in San Francisco und dann wieder zurück nach Wien. Und dann ist der zweite Anschlag passiert und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es nicht mehr zurückhalten. Ja? Selbst die New York Times hat darüber berichtet. Und da habe ich dann gedacht, ich gebe jetzt auf. Ja? Also ich möchte nicht, dass sie noch mehr kaputt machen. Und dann ist was passiert, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Und zwar habe ich aus lauter Verzweiflung auf Facebook gepostet, Österreich, was ist los mit dir? Und dann war mir gar nicht bewusst, was für eine Welle ich da losgetreten habe, weil plötzlich kamen gefühlt Millionen von Menschen, die anfingen, die Bilder zu reparieren und darüber hinaus auch die Bilder zu beschützen. Die haben Camps da aufgebaut. Das war wie im Film. Tausende von Menschen kamen und haben angefangen, die zerschnittenen Bilder zu nähen, ja. Ich habe mit Korrespondenten aus der ganzen Welt telefonieren müssen. Ich war völlig überfordert und das war großartig. Und die haben mir alles aus der Hand genommen. Und selbst die Überlebenden haben bei mir angerufen. Und die haben mir nicht gesagt, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ne? Und ganz schlimm, die haben mir befohlen, wirklich befohlen, Luigi, du lässt dich nicht beugen. Wir haben uns auch nicht beugen lassen. Halte durch, halte für uns durch, weil sonst ist alles umsonst. Wissen Sie, was so schön war? Wir haben alle irgendwie an diesem Ort haben wir Geschichte geschrieben, weil jeder sich verantwortlich gefühlt hat. Und damit meine ich wirklich jeden. Sterne-Restaurants, oder andere Restaurants, die in der Umgebung lagen, die haben umsonst Essen gebracht, ja. Und die Temperaturen waren damals noch nicht so dolle, ja. Also es war im Mai und es war frisch, ja. Und die haben dort übernachtet. Die haben wach geschoben. Und das war, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben.
Eines ihrer überlebenden Porträts zeigt Anna. Anna, ja. Eine Frau, die sie in Kiew zum ersten Mal getroffen haben und die als Kind im KZ in Auschwitz gewesen ist. Was war ihre Geschichte?
Anna hat mir damals Bilder gezeigt, wo man sie als kleines Kind sieht, eben mit ungefähr 1,5, 2 Jahren und mit ihrer Tätowierung, ja, und das muss ich
auf dem Arm.
Genau, und ich musste mir vorstellen, wie das ist, für so ein kleines Kind eine Tätowierung zu bekommen. In dem Moment hat sie ja alles verloren. Vater, Mama und hat diese Nummer bekommen. Sie hatte keinen Namen mehr, nur noch diese Nummer. Und Anna hat wie durch ein Wunder eben diesen ganzen Wahnsinn überlebt und ist dann später in Kiew gelandet sozusagen und wurde dann dort adoptiert. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Anna war sowas wie ein Versuchskind für Ärzte dort gewesen. Und Anna hatte dann logischerweise auch sehr viel Angst vor diesen Ärzten. Und Anna hat dann was gemacht, was mich bis heute beeindruckt und auch inspiriert hat. Und zwar, während des Gesprächs hat mir Anna dann so ihre Hand rübergereicht und hat mich ganz festgehalten, hat gesagt, Lütje, weißt du, wie ich diese Angst überwunden habe vor Ärzten? Ich bin selber Ärztin geworden. Und irgendwann habe ich dann, irgendwann ist gut, also fast einige Jahre später, habe ich dann beschlossen, herauszufinden, wer Anna wirklich ist. Und ich bin dann zu ihr gereist, das war im September. Das war wenige Monate, bevor der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Wir saßen dann in der Küche. Sie hat dann Gebäck gebacken für mich und hat sich riesig gefreut, dass ich wieder da bin. Und dann saß ich auch mit ihrer Tochter da und dann habe ich sie gefragt offiziell. Ja, also es war ganz, ganz oldschool-mäßig, wollte ich sie fragen eben. Und dann hat Anna Nein gesagt und hat gesagt, Lütje, das lohnt sich nicht. Ich habe es all die Jahre und Jahrzehnte probiert, da ist nichts. Aber dann war Olga, ihre Tochter, ist dann aufgestanden, auch total oldschool und hat dann gesagt, geliebte Mutter, ich weiß, wie du enttäuscht warst über all die Fehlversuche, aber lass es Lütje einfach mal probieren. Und dann hat Anna gesagt, okay, Lütje, ich gebe dir meinen Segen und leg los, ja.
Und dann haben sie losgelegt und sie haben Annas Wurzeln gefunden.
Ja.
Und einen Teil ihrer Familie gefunden.
Ja.
Und sie stammte woher?
Ursprünglich ist Anna aus Weißrussland, aus einem ganz kleinen Dorf in Pronino. Das liegt im Oblast Minsk. Und dieses Dorf wurde überfallen, weil die Wehrmacht und die SS vermutet hat, dass es sich um ein Partisanendorf handelt. Und man hat das ganze Dorf mehr oder weniger niedergemetzelt und auch in Brand gesteckt. Und Frauen und Kinder wurden quasi deportiert nach Auschwitz. Und damals gab es auch ein ganz düsteres Kapitel in der Geschichte, in dieser Geschichte, dass man eben besonders hübsche Kinder und hellhäutige Kinder, blonde Kinder, blauäugige Kinder dazu missbraucht hat, entweder zur Zwangsadoption oder man hat sie für medizinische Zwecke irgendwie missbraucht sozusagen. Und was ich gemeinsam mit einem wunderbaren Team herausgefunden habe, war, dass Anna eben nach Auschwitz deportiert worden ist. Und Anna ging davon aus, dass sie schon immer in Auschwitz gewesen ist, aber das stimmte nicht. Wir haben nachverfolgen können, dass sie dann in ein anderes Kinderlager eben deportiert worden ist, nach Potulice. Und dort musste sie sehr viel Blut abgeben sozusagen. Und jetzt kommt diese Perversion, die ich vorhin gesagt habe. Dieses Blut wurde für verwundete SS- und Wehrmachtssoldaten verwendet. Also man hat tatsächlich ganz vielen Kindern Blut abgenommen. Aber Anna hatte Glück, sie hatte eine seltene Blutgruppe und deswegen hat man ihr Blut nicht so viel gebraucht. Ne?
Inzwischen lebt Anna mit ihrer Tochter Olga in Deutschland. Wie geht's den beiden?
Gut, sie lebt heute in Norddeutschland, in Kappeln. Dort gibt es ganz viel guten Fisch und tolle Menschen, die sich um Anna kümmern und auch alle Menschen haben da mitgeholfen, ja, und haben Anna eine schnucklige Wohnung besorgt und sie geholfen auszustatten. Aber Anna geht's sehr gut.
Luigi Toscano, der Mann der Holocaust-Überlebenden mit seiner Porträtreihe Gegen das Vergessen ein Gesicht gegeben hat, der dafür ausgezeichnet worden ist. Er ist zum Beispiel als erster Deutscher zum UNESCO Artist for Peace ernannt worden, Artist for for Peace, das sind international bekannte Fürsprecher der Organisation der Vereinten Nationen, der UNESCO. Und sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen. Sie haben es aber auch wieder zurückgegeben. Anfang 2025 war das. Warum?
Wir haben ja gerade eben viel über Anna gesprochen. Und Sie müssen wissen, Anna wird jedes Jahr eingeladen, zu den Gedenkfeierlichkeiten nach Auschwitz zu kommen. Und ich habe ihr aber dann versprochen, Anna, irgendwann werde ich dich auch in das Lager Potulice oder da den Ort zeigen, wo du am längsten gewesen bist. Und wir haben vereinbart, okay, ich hole sie ab am 27. in Auschwitz nach den Gedenkfeierlichkeiten und bringe sie dann in den Norden von Polen, wo sich eben dieses ehemalige Lager befindet. Und wir waren dann auf dem Weg dorthin und abends bin ich dann ins Hotel gekommen und habe dann eben die Nachrichten gesehen und unter anderem auch diese unsägliche Abstimmung, die ja bekannt ist, dass Friedrich Merz eben mit Unterstützung der AfD eben diese Abstimmung dann auch gewonnen hat sozusagen. Und das hat mich so wütend gemacht und ich kann mich noch genau erinnern, all die Abgeordneten nach der Abstimmung, die waren völlig, ja, fast schon paralysiert irgendwie und keiner hat irgendwie... Also wenn ich, glaube ich, da gewesen wäre oder ich glaube, ich hätte mit Stühlen geschmissen, um einfach aufmerksam zu machen, was da gerade passiert ist. Ja, das waren so Reflexe, die ich ja in mir habe, weil viele der Überlebenden mir auch schildern, wie das damals war eben, dass die Hitler ist ja ganz demokratisch eben an die Macht gekommen sozusagen. Und das hat mich unheimlich entsetzt, muss ich sagen. Dann habe ich in meiner Verzweiflung habe ich dann was gepostet und ich habe dann, ich glaube, geschrieben, ich überlege gerade ernsthaft, das Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Und keine Minute später ruft mich Albrecht Weinberg an, ein Holocaust-Überlebender, beziehungsweise dessen Betreuerin oder Freundin, die Gerda Dennekas. Und Gerda meint, du, Albrecht, überlegt auch gerade, es zurückzugeben. Und ich habe dann gesagt, wollen wir zusammen? Und dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, machen wir.
Und die Rückgabe, die erfolgte aber nicht per Post, wie das schon mal Menschen gemacht haben, sondern das war persönlich. Mhm. Und das ging an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin. Wie war diese Begegnung?
Mir war bewusst, dass ich sehr stark provoziere. Ja, also, aber mir war auch klar, dass der Bundespräsident kann nichts dafür. Aber ich musste protestieren. Ich musste eine Haltung einnehmen. Was erzähle ich den Kindern auf den Schulhöfen, auf die ich mich bewege, wo ich meine Ausstellung zeige? Auf der einen Seite sage ich, es ist wichtig, eine Haltung zu bewahren. Auf der anderen Seite passiert nichts, wenn sowas passiert, so zum Beispiel. Und dann bin ich aber zuvor noch zu Albrecht Weinberg gefahren, nach Ostfriesland. Und er sagt dann so zu mir, Luigi, nimm mal pro forma mein Ding mit, also mein Bundesverdienstkreuz. Natürlich war ich total aufgeregt und ich kannte ja so ein bisschen die Prozedur. Ne? Man kommt da hin, es ist ja jetzt nicht so, man klingelt da jetzt an der Haustüre und der Präsident macht dir die Tür auf, sondern das ist ja vorgeschaltet mit Polizeischutz und Kontrolle wie beim Flughafen. Ja, und ich kann mich noch genau erinnern an die Gesichter von den Beamten. Ich musste dann meine Tüte quasi in so ein Röntgenapparat und die gucken so auf das Bild und sehen dann eben wahrscheinlich auf dem Bild diese zwei Bundesverdienstkreuze und die Urkunden dazu. Und weiß nicht, was sie in dem Moment gedacht haben. Und er kam dann und ich habe dann gemerkt, oh, der ist nicht so gut drauf irgendwie, ja, und war aber nett halt. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, Luigi, du musst jetzt eine Ansage machen, sonst kippt das Ganze irgendwie. Und dann habe ich gesagt, Herr Präsident, ich bin nicht als Feind gekommen, sondern als Freund. Ja? Wenn ich als Feind gekommen wäre, hätte ich Ihnen die Dinger vor die Füße geworfen. Also wollen wir vielleicht versuchen, irgendwie es anständig zu machen, weil das ist meine Absicht hier. Ja? Dass wir auch in so einem tiefen Konflikt einfach versuchen sollten, trotzdem das Gesicht zu bewahren. Ja? Und dann ist was ganz Unheimliches passiert. Sie hatten es ja vorhin erwähnt, es gab insgesamt 27 Rückgaben in der Geschichte der Bundesrepublik und alle 27 wurden mit der Post sozusagen eingereicht. Der Protokollchef guckt mich ganz entsetzt an und meint, Herr Toscano, Sie sind der Erste, der das macht. Und ich so, okay. Und dann fügt er noch hinzu, und Herr Weinberg ist der erste Holocaust-Überlebende, der diese Medaille zurückgibt. Und wir haben uns anständig verabschiedet und dann hat der Bundespräsident was ziemlich Großartiges gemacht. Er hat nochmal öffentlich bekundet, dass unsere Anerkennung für unsere Verdienste erhalten bleiben. Wir können uns auf den Kopf stellen und es hat ihn sehr geschmerzt eben. Und wenn ich das so sagen darf, das hat mich natürlich sehr berührt, ja, weil mir tat es auch leid, dass ich ihn quasi in so eine Situation bringen musste, aber Die ganze Geschichte war ja an Friedrich Merz adressiert sozusagen. Mein Protest war eben auch zu sagen, hey, das darf nicht passieren. Das darf nie, nie, nie passieren, dass wir wieder mit rechten Menschen oder beziehungsweise mit Parteien zusammenarbeiten, weil das führt in eine Katastrophe.
Ja, wir haben einen weiten Bogen geschlagen, Luigi Toscano, von der Kindheit in Gewalt und Armut, den Absturz in die Drogen haben wir angesprochen, dann die Suche nach einer neuen Perspektive, den Weg in die Fotografie und ein Projekt, das weltweit Menschen berührt und große Beachtung findet nach wie vor. Was für eine Lebensreise. Wie schauen Sie heute auf dieses Leben?
Ach, wissen Sie, manchmal sitze ich da und kann das gar nicht begreifen, was da stattfindet. Ich glaube, es gibt noch viel zu tun und ich habe große Lust, noch viel zu tun.
Was kommt als nächstes?
Ich will einfach nach wie vor tüchtig bleiben. Ja? Mir ist es wichtig, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Mir ist es wichtig, unsere Werte zu verteidigen. Ja? Weil Sie müssen sich vorstellen, die Menschen, die Holocaust-Überlebende, und damit meine ich alle Opfergruppen, haben mich sehr geprägt. Ja? Und es ist wichtig, dass sowas nie wieder passiert. Ja? Und da möchte ich mich einsetzen. Und natürlich muss ich schauen, wo ich mit meinen Kräften hinkomme und. Aber mir macht es unheimlich viel Freude und ich habe noch ganz viele andere Ideen in dem Zusammenhang. Und manchmal begreife ich selber nicht, was da alles stattgefunden hat. Und das sind alles großartige Dinger irgendwie. Wie gesagt, ich brauche einfach wahrscheinlich noch ganz lange, um das zu realisieren, ganz einfach. Weil ich bin so geprägt, dass ich schaue, dass heute der Tag einfach ganz wichtig ist. Und was morgen ist, ist eben morgen. Ganz einfach.
Luigi Toscano, es war mir eine Freude.
Vielen Dank.
Mein Name ist Marion Kucheni und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss gibt's noch einmal Wunschmusik für Sie. Billy Myers, Sängerin und Songschreiberin aus England, ist Musik aus ihrem 1997er Album Growing Pains, Kiss the Rain.
Ja.
Would you go?